Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Liebe Zuhörer da draußen, heute ist ein großer Tag, zumindest für Sebastian und mich, denn wir dürfen diese Episode hier mit dem frisch gekürten Finfluencer des Jahres 2024 aufzeichnen. Wer jetzt noch nicht erraten hat, um wen es sich handelt, es ist natürlich unser lieber Kollege Lars. Lars, herzlichen Glückwunsch. Du hast abgeräumt. Wir sind mega stolz auf dich. Toll.
Ja. Vielen Dank, meine lieben Kollegen. Ich schätze, es war euer Glanz, der am Ende des Tages dazu geführt hat. Und ich muss mich mal gleich outen. Ich habe auch, also der Tech-Finfluencer des Jahres werde ich auf jeden Fall nie werden. Finfluencer, überhaupt, was für ein hartes Wort. Aber ich sitze hier in dem schlechtesten Setup ever im Hotel. Ich habe nichts gefunden, wie ich mein Mikrofon platzieren kann. Es sitzt mir also auf dem Schoß. Von daher bitte ich um Entschuldigung, aber unabhängig davon. Wir haben ja auch hier dazu aufgerufen und ich kann mich einfach nur bedenken habe ich nicht. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte dazu sagen, ich hatte auch nur 3,5 Stunden Schlaf und es war ja ein Publikumspreis. Gestern wurden auch viele Jury Awards bei den Zertifikate Awards vergeben, aber das hier ist ja ein Publikumspreis. Umso mehr freut es mich, dass ich in dieser illustren und guten Gesellschaft, in der ich mich da befunden habe, dann diesen Preis mitgenommen habe. Vielen, vielen Dank an alle, die mir ihre Stimme gegeben haben.
Aber ich muss jetzt auch wirklich mal sagen, verdientermaßen, also du leistest schon seit Jahren großartige Arbeit über alle Kanäle hinweg. Das ist jetzt nicht geschleimt, sondern das ist tatsächliche Ehrerbietung, auch wenn das jetzt irgendwie so halbironisch klingen mag, aber das ist tatsächlich so aus meiner Sicht. Und insofern, sag mal, also macht das jetzt irgendwas mit dir, so einen Preis zu bekommen? Fühlt sich das so an, als hätte man einen Academy Award gewonnen oder ist das einfach irgendwie so, ja, nehme ich mal mit und komme zu Hause ins Regal? Schon mehr, oder?
Also, es macht mich müde auf jeden Fall. Und ich habe mir vorüberlegt, das wäre es ja vielleicht bei der Oscar-Verleihung. Da gucken ja auch alle drei freundlich in die Kamera. Und der Moment, wenn du nicht gewinnst, der ist ganz wichtig, dass dein Gesicht da passt. Das habe ich geübt, das habe ich aber nicht gebraucht. Nee, es macht nichts mit mir. Es freut mich und es ist für mich eher Ansporn, so weiterzumachen. Manchmal in den sozialen Medien, das kennen wir alle, sind ja diejenigen, die unzufrieden sind, die ein bisschen lauter sind, sind hin und wieder diejenigen, die am häufigsten posten. Aber dass da auch eine ganz große stille, aber vielleicht ja auch zufriedene, ich will gar nicht sagen Masse, aber Menge an Menschen ist, die wir erreichen, das ist für uns gut. Das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz.
Ja. Also kann man da schon mal ein Häkchen setzen auf der Bucketlist. Jetzt bin ich natürlich auch sehr gespannt auf dein Gesicht eigentlich, ne? Also wie wäre dein Gesicht gewesen, wenn du nicht gewonnen hättest? Das würde mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ah, so, okay.
So hätte ich geguckt. Ah, ja. Verdientermaßen, klasse. Mann!
Ganz toll, super. Okay, aber genug der Lobhudelei hier an dieser Stelle. Rein in die Themen. Wir haben echt ein exquisites Programm für euch zusammengestellt. Wir reden über Tesla. Nochmal 200% in den nächsten 12 Monaten. Fragezeichen. Bitcoin, Fahnenstange oder Megakorrektur. Nochmal ein Fragezeichen. Bayer, Lars sagt, ich würde nicht kaufen. Sebastian hat ETFs mitgebracht, die möglicherweise bald richtig durchstarten. Wir sprechen über Shopify, nicht Spotify, sondern Shopify. Und die Frage nach dem Ausbruch noch kaufenswert, ebenfalls wieder ein Fragezeichen. Die Hörerfrage, die richtet sich an Sebastian. Das ist nicht nur eine Hörerfrage, sondern da kann man eigentlich sagen, das ist eine Community-Frage, weil ich glaube, da sind mehrere tausend Einsendungen sind da gekommen. Es geht um deinen Pakistan-ETF, den du in der letzten Episode angesprochen hast. Und da ist halt wirklich die Frage, was steckt dahinter? Pakistan-ETF, irgendwie schon so ein Kuriosum, ne? Und dann haben wir als letztes Thema den Global Clean Energy mit dabei. Da sagt Lars, Kursverluste mit Ansage. Und an dieser Stelle würde ich ja normalerweise immer aufrufen, sendet uns eine Hörerfrage ein an unsere berühmte Podcast@buy-und-so-weiter-Adresse. Das ist nicht mehr möglich, denn wir haben eine viel bessere Plattform dafür geschaffen. 10.000 Leute wissen schon Bescheid, worum es sich handelt. Die haben sich nämlich schon angemeldet in unserer By the Dip App. Die gibt es in jedem gut gepflegten App Store und auch auf unserer Homepage, auf unserer Website, buy-the-dip.de. Gratis downloaden das Ding und dann nochmal wirklich exklusive Inhalte von Lars, Sebastian und mir kommen da reingefeuert, Tag für Tag. Und erstmal vielen herzlichen Dank an alle, die sich da angemeldet haben. Also wie gesagt, nach einer Woche schon 10.000 Nutzer. Wahnsinn. Wir sind echt ein bisschen überwältigt und das Feedback ist auch großartig. Ihr helft uns übrigens auch super gut mit dabei, das Ding weiterzuentwickeln. Wir sind dabei mit unserem Team wirklich, also mit Hochdruck arbeiten wir daran, noch weitere Features mit einzubauen, kleine Fehlerchen zu verbessern und so weiter. Und da hilft euer Feedback auf jeden Fall ungemein. Und genau, jetzt nochmal zur Hörerfrage. Die gibt es halt nur noch, oder beziehungsweise die könnt ihr nur noch in der App stellen. Da haben wir eine extra Section dafür eingerichtet und da screent dann Sebastian das, ja, das Postfach dann durch. Ne? Genau.
Genau.
Jetzt aber rein zu Tesla. Nochmal 200% in 12 Monaten. Sebastian, du hast die Frage mitgebracht. Was glaubst denn du?
Ich habe die Frage mitgebracht, weil ihr beide ja so große Elon Musk-Fans seid und auch Tesla. Und ich würde normalerweise, also wir hatten in früheren Ausgaben ja schon öfter über Tesla gesprochen und Elon Musk. Und ich würde es jetzt normalerweise nicht das Thema jetzt mehr aufmachen. Vor allem, wir hatten ja vor 3, 4, 5 Folgen darüber geschrieben, auch über seine Ankündigungen und was da nicht erfüllt wurde und. Aber jetzt hatten wir ja in den USA die Wahlen und Elon Musk bekommt ja eine Art Regierungsstelle, also das Department of Government Efficiency zusammen mit Vivek Ramaswamy, und das soll er versuchen, die Bürokratie zu entschlacken und Einsparungen durchzuführen und. Aber das Spannende ist ja eigentlich, Elon Musk hat ja mittlerweile den direkten Draht ins Weiße Haus. Man könnte ja fast sagen, er sitzt da mit am Drücker. Und unter dem Aspekt sollte man vielleicht nochmal Musk und Tesla neu betrachten, denn 2021, vielleicht erinnert ihr euch, Cathie Wood hat ja damals dieses Kursziel ausgegeben, $3.000 für Tesla bis 2025. Also ob diese fast Verzehnfachung nächstes Jahr passieren wird, ich bin da skeptisch, aber es gab ja in der Vergangenheit viel Kritik an Elon Musk, beziehungsweise auch an Tesla, dass Tesla also nicht geliefert hätte und seine Versprechungen nicht eingehalten wurden und. Und jetzt ist ja die spannende Frage, die ich jetzt mit euch diskutieren möchte. Wenn Elon Musk jetzt natürlich einen Draht direkt ins Weiße Haus hat, kann er ja das, was die Tesla-Ingenieure und auch er bisher technisch nicht geschafft haben, umzusetzen, möglicherweise durch eine laxere Regulierung in den Griff bekommen, indem er also seine Fahrzeuge schneller auf die Straße bringt als vorher gedacht, weil die Regulierungshürde einfach in seinem Sinne, auch in Teslas Sinne, nach unten angepasst wird und damit natürlich die Fahrzeuge auch schneller autonom fahren können, fahren dürfen und dadurch natürlich für Tesla wieder eine ganz andere Bewertung auf den Tisch kommt, als noch vor ein paar Wochen gedacht. Und da jetzt die Frage, ist das jetzt ein Kicker, wo man Tesla und Musk nochmal neu betrachten muss? Jetzt mal fun ab, dass man sagt, okay, ich mag die Person nicht, aber mal rein fokussiert auf Tesla, kann das eine große Chance werden für Tesla? Oder ist es eine Art Musk'sches Theaterstück, das er gerade wieder aufführt? Also was denkt ihr?
Also ich denke, wenn die Frage wäre, kann Elon Musk nächstes Jahr doppelt so reich sein wie dieses Jahr? Oder geben wir ihm noch ein Jahr mehr übernächstes Jahr? Dann würde ich sagen, dass, wie du es gesagt hast, Musk'sche Konglomerat, das kann sicher im Wert steigen. Weil selbstverständlich die Nähe, SpaceX ist sowieso jetzt schon erfolgreich, das aber eben all das ist nicht in der Tesla-Bilanz drin. Und bei Tesla ist das, wir haben jetzt aktuell, die Gewinnschätzungen wurden ja nicht angehoben. Das heißt, wir sprechen über ein Wachstum, glaube ich, von 13% oder 14%, also bis 2026 30%. Und dafür bezahlst du mal das 96-fache des Gewinns aktuell. Ich kann das fundamental einfach nicht erklären. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, auf einen fallenden Tesla-Kurs zu setzen. Das wäre verrückt. Einfach weil wenige Nachrichten mittlerweile ausreichen, um diese fast schon memehaften Bewegungen in der Tesla-Aktie weiter anzuspornen. Und ich kann es nicht ausschließen, dass Tesla einfach weiter steigt. Aber fundamental ist das für mich nicht zu erklären. Ich bin da an der Seitenlinie, ich gucke zu. Ich glaube, dass Musks All-In-Strategie hinsichtlich Donald Trumps Präsidentschaft, die ist aufgegangen. Das können wir wohl jetzt schon sagen. bis hin zu J.D. Vance, der gesagt hat, wenn ihr in Europa X weiterhin so reguliert, dann machen wir einfach bei der NATO nicht mehr mit. Also das ist natürlich crazy, aber so ist es nun halt mal. Ob das sich das wirklich in dem Wert von Tesla so niederschlagen kann, ich weiß es nicht. Und ob sie wirklich sich trauen würden, Regulierung aufzuheben, also ich sage es heute noch zum dritten Mal und hoffentlich nicht bei jedem Thema, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich könnte die Tesla-Aktie nicht auf diesem Niveau kaufen. Ich bleibe einfach Zuschauer und faszinierter Zuschauer, was da passiert.
Ja, unter Entertainment-Aspekten ist das natürlich alles sehr, sehr gut konsumierbar. Aber ich würde jetzt auch keine Investmententscheidung darauf aufbauen. Also Sebastian, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wäre der Investment-Case, dass die Aktie nochmal so richtig explodiert, dass Elon Musk die Zulassungsbehörde sozusagen dazu zwingt, Tesla-Modelle noch schneller auf den Markt bringen
zu können. Nee, die wird vorher wegrationalisiert. Dann gibt es die einfach
eingespart.
Nicht mehr.
Eingespart. Also
die das These, kann ich mir Timo, nicht vorstellen. Das ist juristisch. Ist das nicht möglich?
Nein.
Glaube ich.
Ich kann mir aber vorstellen, also ich bin mir sicher, dass Elon Musk natürlich, und die USA sind jetzt keine Bananenrepublik, die werden nicht sagen, naja, jetzt jedes Zeug, was hier ist, ihr könnt jetzt auf einmal damit rumfahren. Aber dass das Stöckchen, weißt du, die Hürde so angepasst wird, dass du technisch gesehen schneller die selbstfahrenden Autos auf die Straße bringst, als halt jetzt noch vor ein paar Wochen gedacht. Also das ist so der Investment Case. Ich würde jetzt persönlich Tesla nicht ins langfristige Depot irgendwo reinlegen bei mir. Aber wenn Tesla mal wieder zurücksetzt, und wir hatten das seit, ich glaube, am Anfang des Podcasts war ich ja in Tesla auch mal investiert, bin dann wieder raus, weil ich immer, wenn Tesla zurückkommt, mal ein bisschen was kaufe und darauf warte, dass Elon Musk halt wieder ein Kaninchen aus dem Hut zaubert. Und sofern ihm das gelingt, dass er hier weiterhin am Drücker im Weißen Haus bleibt, halte ich Tesla bei einem Rücksetzer, also wenn wir jetzt auch nicht auf dem aktuellen Niveau, würde ich nicht reingehen, aber wenn wir mal wieder 20-30% nach unten fahren bei Tesla, weil wieder eine Enttäuschung kommt, kann ich es mir gut vorstellen, da mal wieder taktisch ein bisschen reinzugehen. Aber größtes Risiko ist natürlich, wie lange kommen Elon Musk und Donald Trump miteinander aus? Also von den Persönlichkeiten her, wie schnell fliegt vielleicht Elon Musk aus dem Weißen Haus wieder raus? Also das ist natürlich das Risiko an dieser spekulativen Geschichte.
Ja, ich denke, er ist auch nicht der Typ dafür, sich irgendwie langfristig unterzuordnen. Also er ist halt ein absolutes Alpha-Tierchen und ich kann mir das nur schwerlich vorstellen, dass der da glücklich wird im Weißen Haus. Ich denke, dort muss man sich ja dann auch an bestimmte Prozesse, an bestimmte Hierarchien und so weiter halten. Also der kann da wahrscheinlich nicht einfach, wie er will, da morgens die Tür im Weißen Haus eintreten und sagen, also ins Oval Office und da rein spazieren, wie er lustig ist. Und
dann, wie er will, mit Zelensky telefonieren, hat schon mal geklappt. Also da ist im Moment schon eine echte Broship bei den beiden, ne?
Aber das Interview sei schon, das Telefonat mit Zelensky, das kann ich aber gut nachvollziehen.
Wegen Starlink.
Ich weiß, es wird immer in die Richtung getan. Natürlich hat Musk gespendet für Trump, aber wenn du mal guckst, das ganze Starlink-Netz basiert ja auf seinen Visionen und ohne dieses Netzwerk könnte in der Ukraine wahrscheinlich gar keiner gerade Krieg führen, so richtig. Also dass da eigentlich, also eigentlich ist es fast erschreckend, dass dann natürlich so eine Technologie, die kommt aus dem Privatsektor, aber dass da nicht das amerikanische Militär oder jemand die Fäden dann gezogen hat oder gesagt, wir machen das selber. Weil jetzt hast du natürlich eine Privatperson, privat finanziert, die 7000 Satelliten hat, ohne die viele Staaten gar keinen Krieg mehr führen können. Also Elon Musk ist eigentlich der mit der Macht im Hintergrund, der sagt, naja, ich schalte jetzt dieses Netzwerk ab und dann, also da kann ich schon verstehen, dass er da als er ermöglicht in Anführungsstrichen überhaupt, dass irgendwas in der Ukraine in Richtung Krieg geführt wird.
Aber Zelensky würde auch ans Telefon gehen, wenn irgendwie der Praktikant aus dem Wahlkampfteam angerufen hätte. Der ist ja total darauf angewiesen, dass der eine gute Beziehung jetzt zu denen aufbaut. Also da ist es vollkommen wurscht. Also Zelensky, ich glaube, das Telefonat kann man jetzt nicht überbewerten oder muss man nicht überbewerten. Also ja, ich denke auch, Musk hat jetzt mit Sicherheit irgendwie einen guten Move gemacht und hat sich jetzt diese politische Connection aufgebaut. Inwiefern das wirklich jetzt einen Einfluss auf die Aktie hat, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Und ich finde das eigentlich diesen Gedanken recht smart, Sebastian, den du geäußert hast, dass diese Broship bei so zwei, sagen wir mal, volatilen Persönlichkeiten dann vielleicht doch auch auf Dauer nicht so belastbar ist. Aber eine Frage noch zurück zur Geldanlage bei dir. Warum machst du denn eigentlich keinen Sparplan auf die Tesla? Weil du sie nicht so lange halten willst, oder?
Ja, ich finde Sparplan sehe ich im langfristigen Bereich. Also da sehe ich die Sparpläne. Tesla ist für mich sowas im taktischen Depot. Das ist ja auch viel kleiner als meine großen Depots, wo ich so Gedankengänge oder auch intellektuelle Herausforderungen, könnte man mal sagen, umsetze, um dann zu schauen, ob ich richtig lag oder falsch.
Werbung. Egal ob Politik, Technologie oder Wirtschaft, unsere Welt unterliegt einem rasanten Wandel. Ganz normal also, dass Privatanleger oft ein ungutes Gefühl im Hinblick auf ihre Geldanlagen haben. Wer sicher gehen will, dass das Geld sinnvoll und sicher angelegt ist, sollte lieber auf unabhängige Experten vertrauen. Einer dieser Experten ist unser Partner Liquid. Liquid wurde bereits mehrfach vom Kapitalmagazin als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet. Liquid ermöglicht es, seinen Kunden so zu investieren wie die erfolgreichsten Großanleger der Welt. Liquid bietet nicht nur einzigartigen Zugang zu Private Equity und Venture Capital, sondern auch zu exklusiven Konditionen sowie smarten Lösungen über alle Anlageklassen hinweg. Anders als bei vielen digitalen Playern der Branche erhält man bei Liquid zudem einen Experten als persönlichen Ansprechpartner, der dabei hilft, eine individuelle, auf die persönlichen Lebensziele abgestimmte Anlagestrategie zu entwickeln. Wenn auch du die Zukunft deines Vermögens in guten Händen wissen möchtest, vereinbare jetzt ein unverbindliches Gespräch. Weitere Informationen findest du auf liquid.de/dip. Das schreibt man liquid.de/dip.
Und da bin ich dann jemand, wo ich sage, okay, angenommen, Tesla kracht jetzt wieder mal 30% nach unten, weil irgendwas passiert ist. Dann gehe ich rein, eröffne eine Position, habe aber auch ein Ausstiegslevel, wo ich sage, okay, da gehe ich raus und warte dann einfach, ob es aufgeht. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so kontra Elon Musk. Ich finde, er ist ein Riesenvisionär, auch was er unternehmerisch macht. Aber er ist, muss ich sagen, als Unternehmercharakter auch hochvolatil, wie du sagst. Aber er ist auch erfolgreich. Also am Ende ist der am erfolgreichsten, der am meisten Kohle hat. Das hat er zweifelsfrei. Aber ich wäre jetzt nicht jemand, der langfristig in Tesla investiert. Das ist mir, er hat viel versprochen. Es wurde nicht eingehalten. Aber jetzt diese Theorie, die ich jetzt einfach mal aufbringen wollte, jetzt, wo er wirklich ganz oben am Drücker ist, wenn du da die Stöckchen ein bisschen weiter nach unten senkst, dann ist Tesla vielleicht auch eine ganz andere Bewertung, wird dann zugeschrieben, wenn die Dinger auf einmal wirklich autonom fahren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine Verzehnfachung haben, nochmal wie Cathie Wood denkt, aber wenn da was geht, ist da definitiv Musik noch drin in dem Wert. Aber hochspekulativ, also wie gesagt, nichts fürs langfristige Depot in meinen Augen.
Aber in einer Sache, in der sich Musk definitiv geirrt hat, ist, also jetzt kürzlich, ist sein Bitcoin-Kursziel. Das hat er nämlich, glaube ich, ganz schön rasiert, ganz schön nach unten gesetzt. Ich glaube, er hat sogar von einem Crash gesprochen. Korrigiert mich, wenn ich jetzt, wenn ich den Wortlaut jetzt nicht ganz korrekt wiedergebe. Das sieht man im Kursverlauf aktuell nicht. Aber ist jetzt halt die Frage, wie geht es weiter im Bitcoin? Also geht diese Rallye einfach weiter? Werden wir vielleicht sogar in diesem Jahr noch sechsstellig und wird das vielleicht sogar eine richtige Fahnenstange? Oder steht uns jetzt eher eine Mega-Korrektur ins Haus? Oder halt gar nichts. Bitcoin schläft jetzt und bewegt sich nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, wir hatten das Thema mitgebracht.
Timo?
Ich? Ja, ach so. Aber du willst uns nachher aufsammeln.
Ja, okay, also ich hab eine These. Also ich sage, wir werden in diesem Jahr noch leicht sechsstellig. Also das geht jetzt nicht auf 150.000 oder so. Also das wäre jetzt sowieso total krass nochmal vom aktuellen Kursniveau irgendwie 30-40%. Das sehe ich ehrlicherweise nicht mehr. Aber dass wir irgendwie mal so ganz knapp in die Sechsstelligkeit dippen, das glaube ich, ist in diesem Jahr zumindest noch drin. Also wenn wir jetzt eine Jahresendrallye sehen, die vielleicht nochmal also im Dezember ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte, dann könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich meine, ein bisschen bei Bitcoin eine Zahl zu nennen als Influencer ist ja immer schwierig, weil bis irgendwas online geht, ist die Zahl vielleicht schon wieder perdu. Aber sagen wir mal,
du bist der Influencer des Jahres, dann hat das
natürlich dann bist du anders gelagert. Gericht.
Dann ist das natürlich.
Dann hast du eine andere Autorität natürlich.
Ich sag's euch gleich.
Warte noch, bis er Lars nicht den Influencer, der Finfluencer des Jahres wird, sondern den Preis fürs Lebenswerk bekommt. Das ist er dann am Ende.
Ja, auch noch. Nächste Woche kommt das.
Ab 80 aufwärts gibt es sowas.
Aber was ich sagen wollte, also Timo, da bin ich voll bei dir. Das ist jetzt nur noch ein Katzensprung und wenn jetzt die Märkte nicht komplett kollabieren oder die Inflationsdaten so durch die Decke knallen, dass die Zinsen explodieren und alles korrigiert, bin ich mir sicher, dass der Kryptomarkt jetzt die Sechsstelligkeit auf jeden Fall sehen will. Wo ich momentan ein bisschen Sorge habe, ist, die aktuelle Rallye ist ja sehr privatanlegermäßig getrieben. Also Anfang des Jahres hatten wir ja viel institutionelles Geld. Und wir haben auch in den USA jetzt mittlerweile gesehen, dass von iShares der Bitcoin-ETF größer ist als das Gold-Pendant dazu. Also da fließt viel Geld rein. Aber jetzt haben wir wirklich schon eine sehr, sehr spekulative Stimmung, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir da im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder eine Korrektur bekommen. Also ihr wisst ja, ich bin auch investiert. Ich bin jetzt nicht im Riesenbetrag investiert, aber ich warte. Sag mal so, ich habe jetzt Krypto einen anderen Zugang, auch durch die institutionellen Gelder und die ETFs, dass ich darauf warte, dass es mal wieder richtig, richtig knallt und dann ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Weil ich habe eine Theorie, aber lass erstmal Lars noch und dann können wir nochmal, ich werfe euch nochmal was zu. Interessiert mich eure Meinung.
Also jetzt wird es natürlich super spannend, weil, wie gesagt, jetzt der Finfluencer des Jahres.
Heute machen wir das einmal.
Ja, ja, genau, da müssen wir, da werden wir die ganze Zeit jetzt drauf rumreiten. Das wird jetzt der Running Gag. Nein, also das wäre jetzt schlecht, wenn du 50.000 Dollar Kursziel ausrufen würdest, Lars.
Nee, mache ich auch nicht. Also was ihr gesagt habt, ja, ja und ja. Und meines Erachtens lässt sich das fundamental auch insofern erklären. Wir erleben es ja derzeit. Also Bitcoin ist ja nur noch mal als kleiner Reminder nicht gestiegen, weil Donald Trump der nächste Präsident wird. Das war sicherlich kurzfristig noch mal ein Katalysator, sondern es geht nach wie vor um die Liquidität, die im Markt ist, um die Geldmenge. Und wir erleben momentan eine Diskussion darum, dass die Inflation nicht so richtig zurückkommen will. Es wird immer gesprochen über die Zielmarke bei 2%. Und meine Erwartungshaltung ist, man wird diese 2% einfach begraben. Ja, wenn wir uns auf diesen 3%, knapp über 3% einpendeln, dann wird das okay sein, weil ja, ich glaube, der von Sebastian und mir geschätzte Andreas Steno hat es ganz gut beschrieben. Die Kollateralschäden, jetzt die Inflation auf Teufel komm raus, von 3 auf 2% zu senken, die wären so hoch, dass man einfach das Wording leicht anpasst. Man schaut ein bisschen mehr in die Zukunft. Ich sollte nicht vergessen, dass es im nächsten Jahr unbedingt notwendig wird, für die USA einen beträchtlichen Teil ihrer Schulden zu refinanzieren. Und das wollen sie sicherlich nicht in einem Umfeld hoher Zinsen. Also kurzum, ich bin für Bitcoin auch im Jahr 2025, insbesondere für die erste Jahreshälfte, bullish. Ja, ich glaube auch, dass wir dieses Jahr noch die Sechsstelligkeit sehen. Ich glaube, wir werden, das gehört dazu, auch Korrekturen, was ist eine große Korrektur im Bitcoin? 15-25%, mehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht bleibt es auch bei diesen kleinen Korrekturen. Wir waren bei 94.000, eben bevor ich drauf geguckt habe, waren wir bei 87.500. Das sind ja auch mal eben schnell fast 10%. Solange das so läuft, ist es eben auch noch keine Fahnenstange. Wir werden es erleben, wann das Ende dieses Krypto-Sommers erreicht ist. Wenn dann die Kurse so nach oben wegreißen mit Kurslücken, wo eigentlich ja beim 24-7-Handel gar keine Kurslücken entstehen dürften. Jetzt wird es wärmer. Das ist aber für mich noch lange nicht das Ende dieser Fahnenstange.
Habe ich dich jetzt falsch verstanden, Lars? Hast du gesagt, dass du bei Bitcoin gar nicht mehr eine Korrektur größer als 15-25% erwartest? Oder doch, im laufenden Kryptosommer nicht mehr?
Wir werden danach wieder die Korrektur 70-80% sehen. Das glaube ich durchaus. Von welchem Niveau aus abwarten? Ich habe selber mein Verkaufslimit fürs Drittel frecherweise höher genommen, weil wir eine so lange Konsolidierung hatten. Ursprünglich wollte ich ja mal um 100.000 und jetzt werde ich gierig und möchte, dass er dieses Drittel um 120.000 herum verkaufen. Und ich sage auch das, da es sich um langfristige Geldanlage handelt, ist das in dem Fall nicht ganz so wichtig, wo oder ob ich das mache, weil ich ja auch immer die Antwort parat haben muss, was mache ich denn dann mit der Kohle? Und von daher, ich möchte im Krypto-Sommer auf jeden Fall etwas verkaufen. Ich möchte nicht die 80% nochmal ertragen, aber I'm long and strong.
Ich schaue gerade, wo sich die Coinbase hin entwickelt hat, ob das smart war, dass ich verkauft habe. Und ich glaube, es war zumindest,
also stand jetzt
war es smart. Also ich habe einmal bei 296 verkauft und einmal tatsächlich, also das ist jetzt zumindest irgendwie, das ist einfach Glück, dass ich da irgendwie tatsächlich oben bei 322 die andere Hälfte der Position verkauft habe. Das war jetzt wirklich, also Glück.
Ja, top.
Ich werfe euch mal noch eine kleine Frage zu. Denkt ihr, dass der Bitcoin sich selber überleben könnte? Also ich gebe euch mal die Theorie. Bitcoin ist ja aktuell so der Türöffner zum Krypto-Universum für die meisten. Das heißt, viele gehen in Bitcoin rein. Wenn jetzt allerdings das Krypto-Universum, was sich jetzt anzeigt, auch durch institutionelles Geld, einfach weiter zu einer großen, mächtigen Anlageklasse entwickelt, dann ist es, finde ich, so, wenn viele nur in den Bitcoin investieren, ist es so, wie wenn du beim Aktienuniversum nur in Apple investieren würdest. Also in dem Moment, wo die Leute anfangen, Portfolios zu bauen aus den Top 10 oder Top 20 Coins, ob dann nicht wieder massiv Geld vom Bitcoin rausgeht, weil halt da im Moment eine Unwucht ist bei den Kryptos und bei den anderen eben nicht. Und dass dann Leute sagen, pass auf, ich gehe breiter rein und baue richtige Krypto-Portfolios und eben nicht nur ein Bitcoin und ein bisschen Ethereum-Portfolio.
Was du hier intuitiv erfasst, ist ja die sogenannte Altcoin-Season. Und das ist meines Erachtens auch die Antwort darauf, wenn man sagt, wenn wir noch 5, 6, 7 eigentlich, wenn wir uns vergangene Zyklen anschauen, das ganze Jahr 2025 einen positiven Kryptomarkt haben. Wie kann denn dann Bitcoin eigentlich nur bis 120 oder 130.000 steigen? Das funktioniert ja gar nicht. Und deswegen, ich finde, man sollte da nicht zu viel orakeln, aber das ist das, was viele Kryptoanleger sagen, dann sei bis zur Mitte gerne in Bitcoin investiert und dann lässt die Dynamik in Bitcoin nach und dann steht es so fest, dass alles durch die Decke geht und dann kommen die Altcoins und steigen und damit löst es sich dann wieder auf, wenn die dann in eine Fahnenstange reinlaufen, wenn, das Wort bitte nicht vergessen, dann ist eben zappenduster. Und du hast recht, der Preis macht was. Ich bin mir auch sicher, sofern wir da hinkommen und wann wir es erleben, kann ich euch nicht sagen, Bitcoin verliert logischerweise dann auch für viele an Attraktivität, wenn es mal 500.000 oder 600.000 kaufen sollte. Das ist dann so wie Berkshire Hathaway, wo man sagt, das ist mir ja erstmal, ich kann ja nicht mal einen Anteil kaufen, zumindest viele nicht. Und aber das ist Zukunftsmusik, war ja heute auch noch nicht die Frage.
Richtig, dann lasst uns mal zu Bayer rüber, weil da stellen sich aktuell ganz andere Fragen als Fahnenstange oder auch nicht. Denn Bayer hat in dieser Woche Zahlen gemeldet, die sind nicht gut angekommen am Markt. Die Aktie hat, das muss man sich mal vorstellen, eine DAX-Aktie, hat einen Tagesverlust von 15% hingelegt. Und da war im Tagesverlauf nicht mal ansatzweise einer etwas steileren Gegenbewegungen zu sehen. Also morgens kamen die Zahlen, dann ist das Ding in sich zusammengestürzt. Das ging, glaube ich, recht schnell. Halbe Stunde hat es gedauert oder maximal eine Stunde. Und dann stand das Ding 15% tiefer. Und dann hat die den ganzen Tag so in so einer Range von, ich glaube, 20 und 22 Euro so ist die so rumgedümpelt. Und ja, jetzt, also, ja. Und das ist halt die Frage jetzt, ne? Ist das jetzt, also war das der finale Ausverkauf? Weil das ist ja oftmals so ein finales Auskotzen, worauf man noch wartet bei so einem Wert. Aber dieses finale Auskotzen bei Bayer, das hat ja jetzt schon gefühlt mehrmals irgendwie stattgefunden. Und da ist halt jetzt so die Frage, wie beurteilt ihr das? Also haltet ihr jetzt die Bayer, also ist es jetzt vorbei, also ist das jetzt wirklich so dermaßen günstig bewertet? Ich glaube, KGV ist bei 4 oder 5, also wahnsinnig billig.
Ja, auf dem Status quo halt. Ich meine, der nächste Gewinnrückgang wird das KGV dann wieder erhöhen. Und ich habe das Thema auch deshalb mitgebracht, weil ich quasi als kleinen Sidekick auf die Analysten eingehen wollte. JP Morgan hat das Kursziel für Bayer von 34 auf 25 Euro gesenkt, neutral. Die DZ Bank senkt das Kursziel von 41 auf 40, konsequenterweise rät sie zum Kauf. Die LBBW senkt das Kursziel von 30 auf 23, halten, haben wir noch einen. Deutsche Bank senkt das Kursziel von 29 auf 23, holt. Das ist Sell-Side Research und das heißt, dass man den Gegebenheiten seine aktualisierte Analyse anpassen muss. Das macht die Analyse nicht unbedingt schlecht, das haben wir hier schon häufiger besprochen. Aber diese Kursziele, die muss man mit Vorsicht genießen. Und ich stelle dann einfach mal mein Kursziel in der Bayer-Aktie davor, weil Einstelligkeit so schön klingt. Mein Kursziel ist 9 Euro. Und es geht mir gar nicht so sehr darum, dass man darauf spekulieren sollte. In dem Sinne, dass man auf fallende Kurse setzt, weil eine Aktie, die so lange gefallen ist, wird auch irgendwann mal wieder eine schnelle Rallye von 10 oder 20% einstreuen. Es geht mir eher darum, sich, warum Bayer kaufen. Die Frage musst du dir ja immer stellen. Wir haben wieder den Gewinnrückgang, wir haben neue Risiken aus Prozessen, die entstehen. Und der häufigste Kaufgrund, auch wenn es nicht der formulierte ist, das ist zumindest der, der im Kopf rumschwirrt, überleg doch mal, wo Bayer schon mal notierte. Und das ist einfach der schlechteste Grund, um eine Aktie zu kaufen. Deswegen, ich würde die Bayer-Aktie nicht anfassen. Meines Erachtens wird sie eher auf 9 Euro fallen, als auf 30 Euro steigen.
Warum 9 Euro?
Einstelligkeit. Wir könnten auch 10 Euro nehmen oder 11 Euro. Ich glaube einfach, dass dass es momentan überhaupt keinen Trigger gibt für den Markt. Weder die Privatanleger sind möglicherweise noch die, die am häufigsten in solche Abverkäufe reingreifen. Ich glaube, auf diesem Niveau haben wir gestern gelesen oder heute gelesen, hat sogar noch ein Leerverkäufer, der US-Hedgefonds D.E. Shaw hat gestern Aktien von Bayer leer verkauft. Ja, wie gesagt, so mir ist der Kurs zu weit gefallen und solche Charts sehen auch immer danach aus, dass es mal eine heftige Gegenbewegung gibt. Aber du musst irgendeinen Kaufgrund entwickeln und zu sagen, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen und die Aktie hatte ja mal bessere Zeiten, ist einfach weder das eine noch das andere ist ein Kaufgrund. Wahrscheinlicher ist, dass die Aktie einfach weiter fällt.
Das, was du ansprichst, Lars, ich gebe mal noch den Fachbegriff mit, ist ja das sogenannte Anchoring, dass man also eine Aktie kauft, weil die irgendwann mal viel Geld wert war. Und ich gebe euch noch ein paar Daten. Also die Analysten schätzen Umsatzprognose für 2025 vielleicht 1%, im nächsten Jahr nochmal 1%, auch beim EBIT kein Wachstum, gar nichts drin. KGV, Timo, 2026 6%. 8-Jahres-Durchschnitt 23. Also wenn man danach geht, ist die Aktie spottbillig. Aber wenn sie natürlich nicht liefern, dann bringt dir das auch nichts. Und wenn du die Peer Group mal anschaust mit anderen, ist Bayer von der Performance her über 5 Jahre brutalst abgeschlagen. Also läuft auch der Herde massiv hinterher. Das einzig Positive, du hattest ja in der bei der Dip-Community, Timo, ja den Post gebracht mit den 15%. Und du hast eine gute Frage aufgebracht. Du hast nämlich nicht gesagt, okay, wir hauen jetzt drauf und Bayer ist jetzt eine Schrottaktie und weiß ich noch für Deutschland stellvertretend zeigt es die schlechte Wirtschaftskultur und so weiter. Sondern du hast gesagt, du hast nichts Positives gefunden in den Zahlen, ob jemand anderes was Positives hätte oder so. Und meine Antwort wäre, ich bin da voll bei Lars, also Bayer Turnaround Story interessiert mich eh nicht. Ich gehe auch davon aus, die Aktie fällt erstmal. Aber irgendwann ist sie wahrscheinlich so billig, dass es Sinn macht, vorausgesetzt ist es möglich, sie einfach zu filetieren. Weil sie besteht ja immer noch aus den 3 Bereichen der Agrarsparte. Dann hast du ja die Pharmasparte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und dann das nennen sie Consumer Health, also nicht verschreibungspflichtige Medikamente, die du kaufen kannst. Und wahrscheinlich sind die 3 Teile einzeln, wenn man sie dann in die Selbstständigkeit entlässt, viel mehr wert als ein Konzern. Das wäre so das einzig Positive. Die Frage ist aber, ob du sowas natürlich durchkriegst, diesen Konzern im amerikanischen Hedgefonds-Stil oder aktivistischen Investor-Stil wirklich zu filetieren. Aber das wäre so das einzig Positive, was mir einfällt aktuell zu diesem Unternehmen.
Ja, und man muss dazu sagen, du darfst ja keine Unternehmensanteile mit negativem Wert an die Börse bringen. Und du müsstest theoretisch in irgendeinen, müsstest du diese Prozessrisiken ja mit reinbringen. Und der Teil wäre ja nicht null wert, sondern der hätte ja einen negativen Ertragswert. Und das, wenn du es abgespalten bekommst, dann kannst du sicherlich den einen Teil kaufen. Ich weiß nur nicht, was du mit den anderen machst. Also bei einer Bank würde man eine Bad Bank gründen.
Genau.
Aber das wird kein einfaches Unterfangen.
Das nicht. Also das wäre dann für die Profis das Financial Engineering. Aber es wäre sicherlich ein interessanter Wert, fast wie eine Option, weil du beteiligst dich an einem Unternehmen mit monströsen Klagerisiken in den USA. Aber wenn es aufgeht, dann vervielfachst du dein Geld und wenn nicht, dann ist es halt, vielleicht muss man das sehen wie so ein SPAC. 10 Euro Einsatz oder 9 Euro, Spack, hat Lars ausgerufen und dann hast du hier
die
Klagerisiko Bayer.
Das heißt bitte? SPAC, oder? Ist das nicht
SPAC? SPAC, ist doch wurscht.
Zwischen Speck und Spack ist, glaube ich, ein Unterschied. Ey, ich bringe noch mal was mit aus unserer By-the-Dip-Community, also aus der App. Tobias hat da nämlich was geschrieben. Ich spekuliere bei Bayer auf einen Turnaround, aber auf Horizont der nächsten 5 Jahre, habe hier einen kleinen Sparplan am Laufen und lass mich überraschen, der neue CEO macht meiner Meinung nach einen guten Eindruck. Das wäre ja auch eine Strategie, oder?
Nee, also dann für mich auch nicht. Ich meine, klar, wenn du den Turnaround machen willst und sagst, ich finde den Tiefskurs nicht. Aber warum denn nicht? Die nächsten 5 Jahre müssen dann was für eine Rendite bringen? Eine absolut außerordentliche. Denn wenn es mehrere Jahre jetzt schlecht läuft, warum denn nicht einfach in den nächsten 5 Jahren auf einen Wert setzen, der jetzt schon gut läuft und der gute Aussichten hat? Und es gibt zahlreiche Werte, heute ist Thema Asien und China nicht mit auf dem Programm, die haben einstelliges KGV und haben hohes zweistelliges Wachstum. Warum denn nicht dann lieber darauf setzen, dass sich die Marktpsychologie ändert, bei einem Wert zu sagen, ja, irgendwann muss es doch mal besser kommen. Es wird ja nicht besser. Die Ergebnisse sind nicht besser, die Aussichten sind nicht besser. Und wenn Turnaround, dann finde ich es spannend, wenn der Markt einfach aus psychologischen Gründen die Aktie nicht anfassen will oder den Markt nicht anfassen will. Aber da fehlt mir einfach der Trigger und das macht der Sparplan macht es dann auch nicht viel besser.
Ja, im Gesamtportfolio-Kontext so eine kleine Spekulation am Laufen zu haben, weil ich bringe noch mal einen zweiten Kommentar mit von der Johanna. Es ist ja nicht so, dass Bayer nicht nichts ist. Ich persönlich schaue da schon hin, sagt sie. Und dann schauen wir mal, vielleicht kommt es da zu einem Buy the Dip. Also ich finde das jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt nicht sein komplettes Portfolio da mit solchen Sparplänen vollmacht, finde ich das irgendwie, zumindest, weil das so abseitig ist. Also eigentlich ist Bayer jetzt gerade so abseitig, dass das irgendwie vielleicht tatsächlich mit so einem kleinen Sparplan über 5 Jahre dann schon wieder spannend sein könnte. Also das finde ich jetzt nicht so unsmart. Also ich würde da jetzt auch keine 10.000 Euro reingeben.
Ja,
doch, aber
ich finde es, ja, es ist ja auch, wir geben ja nur uns Standpunkt. Wenn ich eine gute Aktie finde, mit einem einstelligen, mit gleichem KGV und deutlichem Gewinnwachstum, das Unternehmen wird genauso bewertet, aber aus geopolitischen Gründen will die Aktie momentan keine haben. Da ist es doch 100-mal smarter, als zu sagen, ich nehme ein Scheißunternehmen und hoffe, irgendwann wird es wieder besser laufen. Also sorry, aber ich finde ja, ich finde es ja, weißt du, wir müssen ja dann auch offen und ehrlich hier, wir müssen uns ja dann ja auch offen machen. Also
mal ehrlich
aber
machen.
Aber trotzdem, oder? Ja, der Disclaimer steht ja unten drunter, jeder sollte so handeln und jede Wahrscheinlichkeit hat natürlich dann auch immer noch den Teil, vielleicht steht Bayer in 6 Wochen bei 30 Euro und dann werden die beiden es richtig gemacht haben. I doubt it.
Ja, der Sparplan noch nicht so lang gelaufen. Das wäre dann nicht so gut,
ja, wenn du ja, aber die ersten Positionen wären dann schon mal gestiegen.
Also super finde ich auf jeden Fall, mit Fisch und Fleisch das reinzuschreiben. Das machen wir ja auch die ganze Zeit. Und damit liegen wir natürlich auch immer mal wieder daneben. Und das macht, deswegen bitte nicht falsch verstehen, statt zu sagen, oder Daumen hoch, Daumen runter, was auch nett ist, aber dann seinen eigenen Plan da reinzustellen, deswegen wollte ich das hier bitte nicht despektierlich verstanden wissen, das finde ich schon mal total super. Das ist viel mehr wert als, was sabbelt ihr denn da für ein dummes Zeug?
Ja, unbedingt. Also ich bin auch sehr, sehr angetan, mit welcher Freude hier mit kommentiert wird in der App. Und macht richtig Spaß. Und deswegen wollte ich das jetzt hier auch einfach nur nochmal mitbringen, um das hier sozusagen in den Diskurs mit reinzugeben. Aber ich glaube, damit haben wir Bayer auch ausführlich besprochen. Sebastian, jetzt kommen wir zu deinem Thema. Du hast ETFs mitgebracht, die möglicherweise kurz davor stehen, richtig durchzustarten. Was hast du denn da Gutes?
Zum einen sind sie teilweise schon gestartet, aber die Frage ist, kommt da noch viel, viel mehr? Denn wir hatten in der letzten Folge ja so über die klassischen Trump-Gewinner gesprochen und beiläufig hatte ich auch fallen lassen, dass da Nebenwerte ganz interessant sind im Moment. Und dann kamen auch ein paar E-Mails dazu, welche Nebenwerte denn wir interessant finden oder wie wir da investieren würden. Und erstmal generell Nebenwerte. Da gibt es natürlich Leute, die sich da den ganzen Tag mit Nebenwerten beschäftigen. Ich denke da so an Armin Brack, ihr kennt ihn ja, er war schon mal Gast bei uns. Ich persönlich setze sowas lieber über einen ETF um, weil Nebenwerte sind natürlich spekulativer, das sind kleinere Unternehmen. Da fehlt auch mal die Kohle, da ist auch mal das Geschäftsmodell vielleicht nicht so ganz ausgeklügelt oder irgendwas geht schief. Also kurzum, da muss man sich richtig tief in die Recherche von Dutzenden von Unternehmen reinwerfen. Oder man macht es halt wie ich, macht sich einen schlanken Fuß und kauft dann halt einen breit gestreuten ETF, kann das Risiko wegdiversifizieren. Aber natürlich, wenn man mit seinem Research den richtigen Nebenwert findet, ist natürlich die Performance anders als beim ETF, muss man auch sagen. Aber wir bleiben mal bei den ETFs, denn ich habe eine interessante Umfrage ergänzend zu dem Thema gelesen, der Bank of America. Die führt ja jeden Monat so diesen Fund Manager Survey durch. Das heißt, da werden Fondsmanager befragt, die so 600, 700, 800 Milliarden gesamt verwalten, wie sie so den Markt sehen. Und was mir aufgefallen ist, es kam die Frage, welche Anlageklasse wird die beste Wertentwicklung im nächsten Jahr haben? Und dann haben 43% gesagt US-Aktien, 20% globale Aktien und 15% Gold. Und die zweite ergänzende Frage war, welcher Aktienindex wird denn im nächsten Jahr wahrscheinlich die beste Entwicklung zeigen? Und da waren 35% der Fondsmanager beim Russell. Und der Russell ist also ein klassischer Small-Cap-Nebenwerte-Index aus den USA, umfasst viele Nebenwerte, gibt den Russell 2000, das heißt, es sind entsprechend viele drin. Und die Nebenwerte haben unter Trump 1.0, also seiner letzten Amtszeit, massiv profitiert. Das heißt, während der Amtszeit von Wahl bis Ende 60% an Performance. Und was jetzt für die Nebenwerte widerspricht, ist zum einen, wenn eine lockerere Geldpolitik kommt, ist das für Nebenwerte immer von Vorteil, weil da natürlich ein entsprechender Kapitalbedarf auch da ist und weil sich teilweise Nebenwerte dann nicht so wie große Unternehmen einfach mal nonchalant über die Börse refinanzieren können, sondern teilweise auch Bankkredite brauchen oder auch über den Anleihenmarkt reingehen. Das heißt, niedrige Zinsen sind da sehr, sehr wichtig. Aber Deregulierung, auch für kleine Unternehmen großes Thema, Steuern runter, ebenfalls ein Thema und die ganze America First und Zollthematik, die ja Trump jetzt wieder auf die Agenda bringen wird, ist auch für amerikanische Nebenwerte besonders interessant, weil die oftmals nur im Heimatmarkt der USA tätig sind und durch entsprechende Zölle natürlich Konkurrenten aus dem Ausland ausgeschlossen werden können. Und das ist also so der Investment Case für diese kleineren Werte über ETF zu handeln. Aber auch Bank Research zeigt zum Beispiel aktuell, dass verglichen mit den großen Werten die Nebenwerte in den USA aktuell einen 25-prozentigen Bewertungsabschlag haben, also nicht gefragt waren in den letzten Jahren. Und auch Research der Deutschen Bank zeigt, dass die Nebenwerte momentan, also gemessen am Russell 2000, zwar ein KGV von 27 haben. Das ist allerdings eher so in der unteren Hälfte der letzten 5 Jahre. Also auch da ist, sagen wir so, das Potenzial noch nicht ausgereizt. Und jetzt wollte ich euch die Frage mal mitbringen. Glaubt ihr, dass bei Nebenwerten in den USA was zu holen ist? Und die zweite Anmerkung ist, ich weiß, es gibt viele Nebenwertefonds auf die USA oder Nebenwerte-ETFs. Und da werde ich, damit wir hier die Ausgabe nicht sprengen, mal am Sonntag noch ein kleines Special bei uns in der By the Dip App veröffentlichen und mal so die Top 3, Top 4 Nebenwerte vorstellen, welcher der günstigste ist, welcher der beste Performance hat, welche Strategie am interessantesten ist. Also es gibt weit über ein Dutzend ETFs hier im deutschen Markt. Ich schreibe euch das mal zusammen. Aber generell mal, um das Thema jetzt auch zu besprechen, was haltet ihr von dieser These der Nebenwerteinvestitionen per ETF in den USA unter der Trumpschen Präsidentschaft?
Ja, ich kann es kurz machen. Ich habe in dieser Woche ja auch ein Video dazu gedreht und veröffentlicht. Ich glaube, man muss bei Nebenwerten, stellen sich natürlich die Nackenhaare auf, weil wir schon so häufig über die Bewertung von Nebenwerten gesprochen haben. Fairerweise, der Russell 2000 ist gar nicht so billig. Aber ich glaube das auch. Das heißt, ich glaube, man wird mit den Nebenwerten in den USA in den nächsten Jahren zumindest mal eine Performance erzielen, die nicht schlechter ist als die in den großen Indizes. Ob es eine Outperformance gibt, mal schauen. Aber es macht für mich ist es interessanter, auf einzelne Werte zu schauen. Aber ich glaube, auch der Russell 2000 wird sich gut entwickeln. Fast noch spannender ist, dass ich glaube, dass im Laufe der nächsten 1-2 Jahre auch europäische Nebenwerte und auch einige aus anderen Währungsräumen interessant werden könnten. Denn dieses Nebenwertephänomen, das haben wir ja überall, nicht nur in den USA. Nur bei uns sind sie auch noch richtig, richtig günstig. Mit uns meine ich jetzt Europa. Und wenn man sich den MDAX anschaut, da sind gute Unternehmen drin. Der hinkt trotzdem hinterher und der ist momentan natürlich auch so ein bisschen gefangen in der Stimmung, was europäischen, naja, sagen wir mal Mittelstand und knapp darüber angeht. Ich glaube, dass sich das ändern wird. Ich glaube, wir werden mehr so ein Makro-Value-Umfeld sehen, in dem es eine Rolle spielen wird, welchen Index ich kaufe. In den letzten 10 Jahren hättest du halt den Nasdaq 100 kaufen sollen und fertig. Und das wird sich ändern. Ich glaube, wir werden mehr Makro-Stories sehen und das bedeutet eben oft auch, dass man da im Bereich der Nebenwerte Chancen sieht. Also unterstreiche ich einfach, was du da als These äußerst. Ich glaube, so wird es kommen.
Dieser Ausbruch im Juli war ja schon ein erstes Indiz dafür, dass das vielleicht noch mal ein bisschen mehr Tempo aufnehmen könnte. Dann Abverkauf hier Black Monday, 5. August, ne? Und da ist der Russell ja noch mal so in Richtung 2000 gefallen. Ja, und
da war natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für einen Trump-Sieg, hat natürlich da auch immer wieder mitgespielt am Rande, weil Trump ja wirklich maßgeblich die Nebenwerte in den USA Lars hat aber auch einen Punkt, auch weltweit natürlich irgendwo mit beeinflusst. Also was vielleicht einen amerikanischen Nebenwert durch die Zollpolitik schützt, ist vielleicht für einen anderen erstmal Gift, wenn die auf Export USA spezialisiert sind. Also
aber führt dann halt zu einer Form, Protektionismus führt natürlich dazu, dass sich die Gegenseite auch was überlegen muss.
Genau.
Und wenn wir uns das anschauen, China haben wir jetzt schon oft besprochen, aber es gilt auch für Europa. Wenn diese Zölle kommen, und das Handelsblatt hat heute, glaube ich, ich habe es nur im Briefing gesehen, wie sehr das auf die Ergebnisse der deutschen Automobilbauer durchschlagen könnte. Was ist die Reaktion? Die Reaktion ist, dass du dann mit Geldpolitik in deiner eigenen Union darauf reagierst. Und das kann nur lockere Geldpolitik, niedrigere Zinsen bedeuten, eventuell mehr Subventionen. Und das ist dann gerade auch für den Nebenwertebereich interessant. Aber momentan ist ganz klar, und ich glaube, das ist auch in den nächsten Wochen die USA, the place to be. Die Rallye, wo sie stattfindet, momentan sind die Karten ziemlich klar verteilt.
American Small Caps first.
Im Moment ist das so.
Sind das alles ETFs, Sebastian, auf den Russell, die du da rausgesucht hast, oder auch an die andere Indizes?
Es gibt mehr. Es gibt den Russell 2000, ist, sage ich mal, in Deutschland in Anführungsstrichen noch der bekannteste, wobei viele sich gar nicht mehr mit amerikanischen Nebenwerten beschäftigen. Also ich meine, es ist die Privatanlegerszene. Es gibt auch, also es gibt andere Indizes und es gibt innerhalb der Indizes dann teilweise noch Faktorstrategien, dass du da Quality-Aspekte mit drin hast. Dann gibt es ESG-Aspekte. Also es ist, ich glaube, es gibt 9 Indizes und über 1 Dutzend ETFs, die zugelassen sind, die ernst zu nehmen sind. Und da gibt es auch teilweise richtig krasse Performance-Unterschiede innerhalb der letzten 5 Jahre. Also da muss man sich schon ein bisschen durchwurschteln. Will man ganz breit rein oder will man eine Faktorstrategie oder will man vielleicht gewisse Branchen nicht drin haben? Also es ist jetzt nicht so eine Entscheidung, ja, alles ist MSCI World. Ich gucke nur auf die Kosten und welchen nehme ich. Also da ist bei Nebenwerten, wird es ein bisschen komplizierter. Aber was, wie gesagt, 60% Performance unter Trump 1.0. Mal gucken, was Trump 2.0 bringt.
Was würdest du denn sagen, wenn dir jemand sagen würde, hey, also der Russell 2000, das ist ja irgendwie auch ein Schrottindex, in dem Sinne, dass da halt viele Schrottunternehmen drin sind, die irgendwie nicht profitabel sind und so weiter, die teilweise Verluste schreiben. Was würdest du dann
nur ganz kurz dazu, ich glaube, letzte Woche hatten wir den lustigen Umstand, dass am höchsten gewichtet, das spielt nur im Russell 2000 überhaupt gar keine Rolle, war Supermicro und auf dem zweiten Platz war MicroStrategy. Das sind natürlich Werte, wo man sagt, okay, aber es spielt da, also ich will es nicht vorwegnehmen, aber es spielt da keine Rolle, weil die sind sehr viel gleichgewichteter, als wir das in den anderen Indizes kennen. Deswegen kann man ein bisschen Schmull damit durchtragen, ne?
Genau, du hast halt, das ist halt genau das, was ich gesagt habe, wenn man nicht Bock hat, bei Nebenwerten sich mit Hunderten oder Dutzenden Werten zu beschäftigen, was viel Zeit kostet, wo man auch Ahnung haben muss, dann muss man halt auf einen entsprechenden ETF ausweichen und da schleppst du immer die Verlierer mit. Aber die, die gut laufen, werden sich halt dann irgendwann auch an die Spitze durchsetzen. Und was Lars richtig gesagt hat, die sind teilweise aufgrund der Menge an Aktien auch viel breiter diversifiziert. Also du diversifizierst dann auch das Risiko von den ganzen Rohrkrepierern weg. Also ist ja auch so eine Art Faktorprämie, die Small Caps, dass die langfristig besser laufen, weil du mehr Risiken eingehst. Und diese Risiken, die kannst du halt zum Teil in den Griff bekommen durch eine breite Streuung. Und das ist für mich ein Ansatz, wo ich sage, okay, ich gucke eher von oben drauf auf die Welt und wenn ich sage, da ist Geld zu verdienen, dann kaufe ich es über einen ETF, aber ich fange jetzt nicht an, hier in den USA Dutzende Nebenwerte zu prüfen. Also das ist auch gar nicht mein Ansatz.
Und wenn Michael Saylor das doch schafft mit seinem Bitcoin-Plan und den Kurs seiner Aktie ver-x-facht, dann zieht er ja den Russell 2000 mit nach oben.
Zum Beispiel.
Apropos nach oben. Es ging für die Shopify in dieser Woche auch ordentlich nach oben. Sehr gute Zahlen gemeldet. 25% hat die Aktie an einem Tag dazu gewonnen. Shopify ist so ein Wert, den ich leider, also den hatte ich auf dem Schirm. Ende der 10er Jahre habe ich ihn damals aber nicht gekauft. Was ein großer Fehler war, weil die Aktie hat sich bis zu ihrem Hochpunkt sensationell gut entwickelt. Und ja, 2022 war sie so dermaßen teuer, total überbewertet. Also da wurde sie mit dem 30-fachen Umsatz gehandelt. Da gab es ein KGV von 3.500 in der Spitze. Also massive Überbewertung. Und tatsächlich habe ich einmal Geld mit ihr verdient. Einmal habe ich sie gehandelt. Ich meine, das müsste tatsächlich 2022 gewesen sein. Aber da habe ich sie geschortet. Also kurz nach den nach den Zahlen. Da habe ich mal so einen kleinen Zock gewagt, irgendwie auch mit einer sehr kleinen Position. Aber das hat ganz gut gefruchtet. Und seitdem habe ich sie ehrlicherweise so ein bisschen aus dem Auge verloren. Aber jetzt bei so einem Kursverlauf von 25% an einem Tag ist ein guter Ausbruch. Also ich glaube, in diesem Jahr hat sie eher so ein bisschen erst gependelt, ne? Und ja, jetzt halt tatsächlich dann fulminant ausgebrochen. Und was würdet ihr zur Shopify sagen? Ist das jetzt etwas, wo man auch fundamental wieder hinschauen könnte? Was haltet ihr generell von dem Unternehmen? Ist ja geführt von einem Deutschen, der ausgewandert ist nach Kanada. Irgendwie auch ein smartes Geschäftsmodell, oder?
Also ich gebe es ganz kurz machen, weil ich es ja auch gerne zugebe, wenn Storys an mir vorbeigehen. Kürzlich habe ich über Netflix gesprochen, wo ich einfach, ich es mir nicht vorstellen konnte, dass sie so weit wachsen. Und bei Shopify, das Unternehmen ist auch an mir vorbeigegangen. Weil ich immer dachte, das ist doch, wo ist denn da der große Burggraben? Und dann, es gibt auch so Unternehmen, die schaue ich mir dann irgendwie 10, 15 Minuten ab, dann habe ich nicht so richtig keine Lust auf die. Und das war im Fall von Shopify vielleicht verkehrt. Und deswegen kann ich auf dem Status quo, ja, gutes Gewinnwachstum, auch wahrscheinlich in den nächsten und im übernächsten Jahr, wenn ich das sehe. Aber dafür eben mit einem 25er KGV von 99 super sportlich bewertet. Wenn Sie Ihren Gewinn natürlich dann weiter steigern, ja, das war mal so der Amazon-Effekt in den 10er Jahren, wo man sagt, ja, Amazon war ja auch mal so teuer. Die sind aber immer wieder in diese Bewertung, in eine immer noch sportliche Bewertung, aber immer wieder reingewachsen, weil sie so schnell gewachsen sind. Über fast 2 Dekaden. Ob das Shopify gelingt, weiß ich nicht. Wenn, dann wird die Aktie wahrscheinlich steigen. Aber mir wäre sie auf dem Niveau viel zu teuer.
Teuer ist genau das Richtige. Also ich bin auch nicht Shopify-Aktionär. Ich gebe euch mal ein paar Zahlen noch. 2025 erwartetes Umsatzwachstum 22%, 2026 21%. Und beim EBIT haben wir ein erwartetes Wachstum nächstes Jahr 34% und 2026 33%. Das bringt uns, wir hatten ja schon mal über das Price-Earnings-to-Growth-Ratio hier gesprochen, auf einen Wert von 0,17. Das heißt, deutlich unter 1. Das ist für die Investoren natürlich interessant, dass das Unternehmen hier entsprechend deutlich schneller wächst. Aber sehr, sehr teuer. Also du hast es richtig angesprochen, Lars. Ich würde jetzt auch nach so einem riesen Gap, was wir gesehen haben, nicht unbedingt bei Shopify noch einspringen. Also da wird es bestimmt wieder eine Marktkorrektur geben und jeder, der dieses E-Commerce-Unternehmen, die also hier Shop-Lösungen für früher kleine zur Verfügung stellen, mittlerweile haben sie große Kunden, unter anderem Netflix und Mattel in den USA. Also da ist die Fantasie drin, dass man jetzt zu den deutlich profitablen großen Kunden auch rein expandieren kann. Aber mal nur als Randbemerkung, wir brauchen es gar nicht groß diskutieren. Wenn man mal so die Peer Group Analyse anschaut, so wer in diesem Segment tätig ist, E-Commerce weltweit, gibt es halt chinesische Unternehmen, die du geschenkt kriegst für die Bewertung aktuell. Also eine PDD, Alibaba und so weiter. Ja, Risiken, alles, was da mitschwingt im Hintergrund. Aber interessant,
Shopify handelt ja nicht.
Ja, hast du recht. Ich will nur sagen, wenn du zumindest mal eine E-Commerce Peer Group bildest bei Market Screener oder Market Scanner. Und dann hast du da auch die Chinesen mit drin, dann siehst du nur, wie Shopify ganz rechts außen, also von der Bewertung riesengroß ist in der Matrix und ganz links die Chinesen, die keiner haben will. Natürlich, die Geschäftsmodelle sind anders, weil Shopify diese Lösungen zur Verfügung stellt und Alibaba hier einen Online-Shop betreibt, aber das ist das, wo man sagt, wenn man da auf der Jagd ist, irgendwie in diesem Bereich E-Commerce was zu machen, kriegst du die in China momentan eigentlich fast geschenkt. Während Shopify, ich finde es overhyped im Moment, also krass teuer, diese Aktie, für das, was sie anbieten.
Also ich würde mich da anbieten, mich nochmal etwas intensiver, weil ich sie halt jetzt so lange nicht mehr auf dem Schirm hatte, mich da auch nochmal zu verlustieren mit einer kleinen Analyse vielleicht zu dem Unternehmen, weil mich tatsächlich so dieses Geschäftsmodell nochmal interessiert, in dem Sinne, dass ich jetzt gerade nicht auf dem Stand bin, weil ich meine, sie verkaufen ja mittlerweile viel, viel mehr als einfach nur irgendwie so ein bisschen Baukastenprinzip, sondern da hängt ja wahrscheinlich Zahlungsabwicklung und Kreditorenbuchhaltung und Risikomanagement. All das wird ja da mit Sicherheit jetzt auch schon mit dranhängen. Und ja, insofern werde ich mich da, glaube ich, mal so ein bisschen reinarbeiten. Und ja, um es kurz zu machen, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht da wild reingehen, sondern auf jeden Fall nochmal abwarten. Und ja, es ist halt auch schon wirklich schweineteuer. Das muss man auch ganz klar so sehen. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem nach wie vor interessant. Und wenn es halt auch nur das ist, dass man sich das Unternehmen anschaut und dann halt zu der Bewertung kommt, ja, super spannend, schade, habe ich verpasst, hätte ich vielleicht früher sehen sollen. Aber das vielleicht auch mal so aus dem Blick mit zu begleiten, dass da ein Deutscher am Ruder sitzt, der das fulminant aufgezogen hat. Also dafür erstmal höchste Hochachtung. Sagt man das so? Nein. Sagt man nicht.
Das darf man auch mal sagen, ja, absolut.
Dein Laudator beim Finfluencer des Jahres, hat er dir auch höchste Hochachtung gewünscht? Zugerufen.
Er hat auf jeden Fall, hat der Tobias Kramer nette Worte gefunden. Ob höchste Hochachtung, höchste. Hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber wolltest du nochmal aufgreifen, ne? Danke
dafür. Ja, ich weiß, weil ich finde das so schön.
Ja, noch peinlich, 10 Minuten, das halte ich noch aus.
Also an alle Podcast-Zuhörer, Lars Erichsen ist quasi nicht mehr zu verwechseln, also nicht mehr zu erkennen. Also das
ist kein Normalsterblicher mehr,
wollte ich sagen. Ist so eine niederländische Tomate. Aber eine aus den Niederlanden, die sind nämlich besonders rot.
Ja, sonst muss ich nach Pakistan auswandern.
eine pakistanische Tomate. Du merkst, Lars drückt auf Gas. Genau, ist pakistanische Tomatenhersteller, sind das die größten Picks in deinem ETF, die größten Unternehmen, die da drin sind?
Eher nicht. Also ich komme mal zur verrückten Idee, warum habe ich den? Ich habe den als eine taktische Position auf ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, ist jetzt kein Sparplan oder langfristig. Und ihr wisst ja, ich lese unglaublich viel und ich habe mich mal vor ein paar Monaten wieder angefangen, mit Pakistan zu beschäftigen. Ich glaube, es war ein Bloomberg-Artikel. Und dann dachte ich mir, Mensch, der Aktienmarkt ist ja brutal ausgebombt und bin mal ein bisschen tiefer reingegangen. Und die Gründe bei Pakistan ist natürlich ein Land mit vielen Konflikten, vielen Risiken. Covid hat natürlich auch nicht dafür gesorgt, dass es dem Land irgendwie besser ging. Dann hast du gerade noch einen Brain Drain, also dass die Mittelschicht dir komplett abwandert. Visa-Anträge nach USA auf Rekord hoch und das auch von Leuten, Lehrern, Ärzten und so weiter. Also da war dann auch die Zahlungsfähigkeit nicht mehr gegeben, ob diese ganzen Kredite zurückgezahlt werden können. Und das hat mich allerdings eigentlich gar nicht so nicht gestört, sodass ich Ende September angefangen habe, eine Position aufzubauen. Die ist mittlerweile auch ganz gut gelaufen, so etwa 20%. Und ich sage euch mal, der ETF, den ich habe, der ist von Xtrackers auf den MSCI Pakistan. Und eigentlich reißt er auch alle Gründe, auf die ich immer poche, zu achten bei ETFs. Weil es ist ein Swap-ETF. Das ist für mich aber in dem Fall okay, weil es keine andere Alternative gibt. Und weil ich sage, für ein paar Monate oder ein Jahr ist es mir dann auch wurscht, ob es ein Swap ist oder physisch replizierend. Also da muss man dann Abstriche machen, wenn man sagt, ich will diese Investmentthese mal kurzfristig umsetzen, ist für mich ein Swap-ETF in dem Fall okay. Langfristig wäre da kein okay für mich. Kleiner ETF, klar, hat nur 16 Millionen Euro. Relativ teuer ist er auch mit 0,85%. Aber wie gesagt, wenn man sowas jetzt nicht langfristig bespart und da drin bleibt, sondern sagt, ich gehe da rein, guck, ob meine These aufgeht, mach schnelle Gewinne hoffentlich oder mach einen schnellen Verlust, gehe dann einfach wieder raus und dann ist die Sache erledigt, dann kann man da überall mal die Abstriche machen. Und bei Pakistan hat sich dann gezeigt, dass der IWF also auch ein Darlehen reingegeben hat, das heißt, die Finanzierung ist erstmal wieder gesichert und auch die Exporte nehmen aktuell wieder zu im Land, dann heißt, Lithium spielt momentan wieder eine Rolle, das heißt, der Lithiumabbau für die Elektrofahrzeugsindustrie könnte dort Fantasie mit reinbringen. Auch der Aktienmarkt zieht wieder an, wie gesagt, Ende September habe ich den ETF gekauft, jetzt 20% im Plus und er war schon vor mehreren Jahren deutlich höher, also ich hatte es mal eingezeichnet, deutlich über 100% höher. Und was in diesem ETF drin ist, ist halt Grundstoffe zu 30% als Branche, Finanzwerte, Banken zu 27%, dann hast du noch Energiewerte, dann hast du Versorger drin und Industrie. Also Timo, ob jetzt die pakistanische Tomatenhersteller unter Grundstoff dort läuft, das müsste ich mal en Detail reinschauen. Aber das sind halt so Exotenwetten, wo ich einfach sage, okay, ich lese mal was Spannendes und will es dann einfach umsetzen. Und so kam die Idee für den Pakistan-ETF ins Spiel. Kann ich das jetzt jemandem empfehlen? Muss ich sagen, muss jeder genau für sich entscheiden. Das ist eine spekulative Kiste. Das ist jetzt bei mir auch nicht eine riesengewichtete Position. Aber das ist das, was ich vorhin mal gesagt hatte, so eine intellektuelle Herausforderung am Finanzmarkt, wo ich mir eine Meinung bilde und dann sage, okay, kann ich das jetzt auch mit Geld unterlegt überprüfen, ob ich richtig lag oder falsch? Also das, wie gesagt, nichts Langfristiges. Kurzfristig mit einer kleinen Position kann man sowas mal spielen als Exoten-ETF. Man kann aber auch gut überleben mit der Geldanlage, wenn man es einfach nicht macht. Also da ist mal meine paar Worte dazu. Habt ihr da eine Meinung oder habt ihr noch irgendeinen Exoten?
Man kann auch einfach Shopify kaufen.
Und du kannst auch Shopify kaufen, ja. Ich will es einfach Shopify machen, weißt
oder
du?
Bayern. Na, oder andersrum, Shopify könnte Pakistan kaufen. 26,7 Milliarden ist der gesamte pakistanische Aktienmarkt wert. Also es gibt den einen oder anderen Milliardär auf der Welt, der eine Komplettübernahme von Pakistan gegebenenfalls stemmen könnte, wenn die regulatorischen Auflagen nicht so hoch wären.
Pakistan ist genauso viel wert wie die Deutsche Bank.
Die Bank Unternehmen hat in dem...
Genau. Die pakistanische Marktkapitalisierung ist genauso groß
wie die Deutsche Bank. Das bringt mich zu der Frage, Timo, ist die Deutsche Bank dann das Pakistan der Bankenwelt?
Das könnte...
Also ich frage mich nur, ich denke, jemand muss irgendwann mal ein Psychogramm machen lassen, wenn jemand sagt, Bitcoin... Nö, das ist mir eigentlich zu volatil. Ich kaufe Pakistan. Das werden wir hier nicht ergründen können.
Vielleicht im Laufe der Zeit, Lars. Wenn wir viele Gespräche hier führen,
Bitcoin,
dann kann man das
Bitcoin erstellen. Ist Sebastian intellektuell zu trivial. Also da ist keine Herausforderung, keine Challenge mit verbunden.
Der Markt ist Pakistan ist schwerer zu analysieren. Also ich bin ein großer Freund von verrückten Sachen. Also why not?
So, aber jetzt, liebe Leute, müssen wir direkt schnellen Schrittes rüber zu Thema 7, denn ansonsten wird Lars aus
rausfliegen,
seinem,
wie mir gerade schon signalisiert wurde, ja.
Hotel, wo er den Finfluencer Award des Jahres entgegengenommen hat.
Wo ist er?
Jetzt noch mal, ja, genau, kannst du den nicht mal in die Kamera halten, hier?
Da müsste ich aufstehen, dann ist das Mikro wieder kaputt.
Ach so.
Lars macht ein Bild.
Ich mache ein Bild in der App.
Alright, Clean Energy. Ganz schnell zum Schluss, Lars. Du sagst Kursverluste mit Ansage, Clean Energy, der große Trump-Verlierer, Fragezeichen?
Ja, muss man fairerweise so sagen. Wir haben vorher und all das, was man normalerweise sagt, ja, aber bitte nicht überbewerten. Das durfte man diesmal doch überbewerten, weil der Sieg so eindeutig und quer durch alle Instanzen ausgefallen ist. Das heißt also, die Finanzaktien haben nicht nur ein paar Prozent gewonnen, sondern haben richtig zugelegt. Und die Clean Energy Branche hat massive Abgaben. Und ich glaube, man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen den Unternehmen, die vielleicht wirklich leiden. Wir haben ja vielleicht eine, die ist nicht in dem Global Clean Energy. Ich habe den jetzt einfach nur mal mitgebracht, weil es immer noch ein ziemlich beliebter ETF ist, obwohl wir, glaube ich, das ein oder andere Mal mahnend erwähnt haben, dass so Branchen-ETFs schwierig für die Daueranlage sind. Eine Energiekontor ist da nicht dran. Du kannst bei einer Energiekontor, das ist ein deutsches Unternehmen, wird möglicherweise im Zuge des Wahlkampfs und des Regierungswechsels tatsächlich die Ausgangslage für solche Unternehmen schwieriger, ja oder nein? Das kannst du für Energiekontor sagen, das kannst du für Vestas, die ist zum Beispiel in diesem Global Clean Energy drin, größter Windkraftanlagenbauer der Welt, oder eine Ørsted, größte Offshore-Anlagenbauer der Welt und Betreiber auch noch. Für all diese Unternehmen kannst du natürlich sagen, ja, ist auch wirklich schwieriger, weil Donald Trump vermutlich nicht der Präsident ist, der sich mit Klimazielen allzu lange aufhält. Ohne Wertung. Eine persönliche Wertung ist, dass es eine Katastrophe ist, aber für den Markt scheint es, ist es einfach nur rational zu analysieren und wird so umgesetzt. Ich glaube aber, dass das in einigen Positionen langsam zu günstig wird. Immer noch nicht im Global Clean Energy ETF, weil ich die Zusammensetzung nicht perfekt finde, aber es werden da in den nächsten Wochen Chancen entstehen. Auf der Kehrseite der Medaille des Trump-Trades entstehen richtig gute Chancen und auch im Bereich Clean Energy. Die Unternehmen sind ja nicht alle defizitär, die sind teilweise profitabel, teilweise hochprofitabel und werden jetzt schlicht und einfach zu günstig.
Vor allem auch, kurze Ergänzung, weil ja unter Trump, wenn wir eine lockerere Geldpolitik bekommen sollten, was die Märkte ja gerade nicht einpreisen, also am langen Ende zumindest nicht, aber sollten die Zinsen nach unten gehen, dann profitieren ja gerade diese Clean Energy Unternehmen, die ja teilweise sehr, sehr kapitalintensiv sind, die ja da auch abgestraft wurden im Rahmen der Zinserhöhungen durch die Fed. Also für die ist das eigentlich positiv, aber im Moment ist der Leidensdruck noch zu groß. Also wie du neulich in der Telco gesagt hast, Lars, die nächsten 4 Jahre gehören Donald, Elon und mir.
Damit ich das klarstellen darf in der Perspektive, Sebastian meinte mit mir sich. Ja. Ich habe nicht gesagt mir, dem Influencer Donald und Elon.
Donald, Elon und Lars.
Nee, ja, ich glaube es nicht. Also ich glaube ganz ehrlich, dass, ja, meine Güte, vielleicht wird es der Präsident mit dem stärksten Durchgriff auf den Aktienmarkt aller Zeiten, aber das wird sich auch wieder beruhigen. Und die USA haben ja nicht vor, sich eine komplette Abkehr von Solarpanels und so weiter und so fort. Also dass der Energiemix gebraucht wird, das steht ja außer Frage. Und immer wenn dann gesagt wird, gerne auch auf einem deutschen Portal wie LinkedIn, ja, wie konnten wir nur mit den Atomkraftwerken und die ganze Welt baut nuklear und so. Ja, wahrscheinlich baut nuklear, nur die großen Mag 7 investieren gleichermaßen auch in regenerative Energien, in Solar, in Windkraft, weil du es anders gar nicht geliefert bekommst. Selbst wenn wir heute die ganze Welt entscheidet, wieder einzusteigen in die Atomkraft, das dauert Jahre, bis das gebaut ist. China hat über 50% Anteil an regenerativen Energien. Das wird nicht wieder rückabgewickelt, genauso wenig wie E-Autos, auch wenn es nicht allen gefällt.
Sebastian, dir gefällt das, oder? Obwohl, ja, kommt drauf an, ob du Tesla Long oder Short bist, ne?
Das stimmt, aber ich habe da gar keine, sag ich mal, persönlichen Befindlichkeiten gegenüber E-Autos. Ein Auto muss für mich von A nach B fahren. Und im besten Falle wirklich selbst fahren, weil ich gar nicht mehr so Bock habe, Auto zu fahren. Ich fahre lieber Zug. Aber mir ist das total wurscht. Es soll sich einfach eine Technologie durchsetzen, die funktioniert. Ob ich da jetzt Benzin reinschütte oder Strom oder einen Mini-Reaktor im Kofferraum habe, das ist mir total egal.
Also. Vor einer Minute wollte ich noch sagen, hey, du wärst eigentlich der perfekte Vize-Vize-Präsident für Donald Trump. Also wenn J.D. Vance mal krank ist oder ausfällt, dann... Könntest du da auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du mit deinem letzten Statement eventuell deine Chancen wieder so ein bisschen...
Technologieoffenheit, das ist Pragmatismus.
Und das ist ein super Schlusswort. ja, machen wir Schluss. Machen wir das. Also, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Bis dann.